Deutschlandfunk. Informationen am Abend.
Mit Stefan Heinlein für Sie am Mikrofon. Einen schönen guten Abend. Billigere Energie und kaum noch steigende Lebensmittelpreise. Die Inflation in Deutschland hat sich im Februar weiter abgeschwächt. Sie ist auf dem niedrigsten Wert seit Juni 2021 gefallen. Das ist die gute Nachricht heute aus Wiesbaden vom Statistischen Bundesamt. Dennoch, im Alltag müssen viele Menschen weiter rechnen. Vor allem Geringverdiener spüren die langen Monate der Inflation im leeren Geldbeutel. Die Gewerkschaften wollen deshalb einen kräftigen Schluck aus der Lohnpulle. Die Arbeitnehmer sind bereit, für ihre Interessen zu streiken. Allen voran die Lokführer. Heute gab es grünes Licht auch von den Gerichten. Der Streik der GDL kann weitergehen. Dieter Nürnberger berichtet.
Für die Deutsche Bahn AG ist das zweitinstanzliche Urteil des Hessischen Landesarbeitsgerichts eine juristische Klatsche. Denn die rechtlichen Möglichkeiten, die Arbeitskampfmaßnahmen der Lokführergewerkschaft GDL zu stoppen, sind nun weitgehend ausgereizt. Die Frankfurter Richter sehen den derzeit laufenden sechsten Streik als verhältnismäßig und somit auch rechtmäßig an. Ebenso sei die Ankündigungspraxis der Gewerkschaft so wörtlich ausreichend. Die Bahn AG hatte einen Eilantrag auf einstweilige Verfügung gestellt. Sie hatte argumentiert, dass durch die nun kurzfristigeren Streikankündigungen der Gewerkschaft die Ausarbeitung eines Ersatz- oder Notfahrplanes kaum noch möglich sei. Florian W., Hauptgeschäftsführer des Bahnarbeitgeberverbandes AGV Move.
Das ist aus unserer Sicht eine deutlich zu kurze Vorlauffrist. Wir bräuchten Fristen von mindestens 48 Stunden. Dadurch wird auch die Versorgung mit Gütern in unserem Land gefährdet. Wir halten das nicht für verhältnismäßig.
Wir müssen nun die Entscheidung des Gerichts wohl oder übel akzeptieren, sagte der Bahn AG-Vertreter nach dem Urteil. Für die Lokführergewerkschaft hingegen ist der Richterspruch Anlass zur Genugtuung. Schriftlich erklärte GDL-Chef Klaus Weselski, dass ein weiterer Versuch gescheitert sei, das legitime Recht der Gewerkschaft auf Arbeitskampfmaßnahmen zu untergraben. Nun sei der DB-Vorstand gefordert, ein neues schriftliches Tarifangebot vorzulegen. Die GDL fordert die Einführung einer 35-Stunden-Woche für Beschäftigte im Schichtdienst. Gestritten wird aber weiterhin auch über Entgeltfragen und Arbeitszeitmodelle sowie die Laufzeit des auszuhandelnden Tarifvertrags. Das Hessische Landesarbeitsgericht regte zudem eine formale Schlichtung an und appellierte an die Kompromissfähigkeit beider Tarifparteien. Auf politischer Ebene geht die Diskussion über die Konsequenzen der festgefahrenen Tarifverhandlungen weiter. Auch Bundesverkehrsminister Volker Wissing, FDP, fordert eine Rückkehr an den Verhandlungstisch und spricht von einem großen Schaden, den die GDL dem System Schiene derzeit zufüge. Und er schließt Änderungen des Streikrechts für wichtige Versorgungsbereiche künftig nicht mehr aus. Volker Wissing.
Die Bundesregierung hat den Auftrag, das geltende Recht zu schützen und zu verteidigen. Und deswegen können wir uns jetzt nicht in diesen Tarifkonflikt so einmischen, dass wir Gesetzesänderungen androhen. Aber klar ist auch, dass wir uns das ganz genau anschauen werden. Wenn dieser Tarifkonflikt beigelegt ist, muss geprüft werden, ob wir eine Änderung brauchen oder nicht.
Die Tarifautonomie ist im Grundgesetz verankert. Es gibt derzeit allerdings in Deutschland kein Streikgesetz. Forderungen hier, gesetzliche Vorschriften zu verankern, kommen bisher vor allem aus der Wirtschaft. CDU-Vorsitzender Friedrich Merz schlug heute eine verpflichtende Schlichtung vor, bevor es künftig zu Arbeitsniederlegungen komme. Jedoch mahnte Christian Bäumler, der Vize-Vorsitzende des Arbeitnehmerflügels der Union, die eigene Partei zur Zurückhaltung bei Arbeitskämpfen an. Wer die Axt an das Streikrecht lege, gefährde den sozialen Frieden. Der aktuelle Streik im Schienenpersonenverkehr der Deutschen Bahn soll noch bis 2 Uhr morgen früh gehen. Weitere Arbeitskampfmaßnahmen schließt die GDL ausdrücklich nicht aus.
Informationen von Dieter Nürnberger. Wer die Gelegenheit hat, eine Kaserne zu besuchen, kann mit bloßem Auge erkennen. Es bröckelt der Putz, Gebäude sind marode. Auf allen Ebenen wurde die Infrastruktur der Bundeswehr über viele Jahre auf Verschleiß gefahren. Auch bei Waffen und Material rächt sich der Sparkurs der Vergangenheit. Es wird wohl noch lange brauchen, bis die Zeitenwende bei den Soldaten ankommt. So steht es auch auf den 171 Seiten des aktuellen Wehrberichtes der Wehrbeauftragten. Heute wurde er vorgestellt, Frank Capellan.
Der Wehrbericht ist auch und gerade ein Mängelbericht. Es gehört eben zur Aufgabe der Wehrbeauftragten, das Parlament auf Missstände hinzuweisen. Und doch sieht Eva Högel auch Positives im zweiten Jahr der Zeitenwende. 10.000 ukrainische Kräfte wurden ausgebildet, Waffen und Material abgegeben, auch wenn es oft wehtat. Und ich habe keinen einzigen Bundeswehrangehörigen getroffen, der die Solidarität mit der Ukraine in Frage gestellt hätte, so Eva Högel.
Unsere Soldatinnen und Soldaten sind spitze. Wir können stolz auf unsere Bundeswehr sein und wir können ihnen sehr dankbar sein.
Doch trotz des Sondervermögens von 100 Milliarden Euro liegt weiter vieles im Argen. Die Infrastruktur ist marode, nach wie vor. Verschimmelte Duschen und verstopfte Toiletten, einiges hat sie zu sehen bekommen. Den Investitionsbedarf für Deutschlands Kasernen beziffert Högel auf 50 Milliarden Euro. Immerhin, mit Blick auf die persönliche Ausstattung der Soldaten schaue sie inzwischen in leuchtende Augen. Und doch gilt für die frühere SPD-Bundestagsabgeordnete:
Die Bundeswehr hat immer noch von allem zu wenig. Es fehlt an Munition, an Ersatzteilen, an Funkgeräten, es fehlt an Panzern, an Schiffen und an Flugzeugen. Aber, meine Damen und Herren, es geht voran. 2/3 des Sondervermögens sind mittlerweile gebunden.
Bis zum Ende des Jahres aber wird das Geld vermutlich komplett verplant sein. Der Verteidigungsetat muss kräftig aufwachsen, um das 2%-Ziel zu halten. Dürften statt derzeit gut 50 Milliarden Euro künftig bis zu 75 Milliarden Euro im Jahr notwendig sein. An welchen Stellen zugunsten der Verteidigung gespart werden könnte, an dieser Diskussion möchte sich die Wehrbeauftragte nicht beteiligen. Der Chef des Bundeswehrverbandes, André Wüstner, allerdings erinnert sie an eine Summe, die sie einmal in den Raum geworfen hatte.
Die Wehrbeauftragte hat schon im letzten Jahr von Minimum 300 Milliarden gesprochen. Deswegen ist 2024 ein Schlüsseljahr für die Bundeswehr. Und ich kann nur hoffen, dass es der Regierung, dass es Boris Pistorius gelingt, in diesem Jahr maßgebliche Weichen zu stellen, was die Kriegsfähigkeit, so hat es der Minister ausgedrückt, betrifft.
Diese Kriegstüchtigkeit aber kann auch nur mit ausreichendem Personal gewährleistet werden. Von derzeit gut 181.000 auf 203.000 Beschäftigte soll die Truppe bis 2031 anwachsen. Im vergangenen Jahr war aber erst einmal ein Rückgang zu beklagen. Die Abbrecherquote liegt bei 17%. Offenbar ist die Bundeswehr als Arbeitgeber eben nicht so attraktiv, wie es die Eigenwerbung glauben machen möchte.
Die Bundeswehr altert und schrumpft. Wir haben kaum Veränderungen im Bereich Frauen. Wir haben zu wenig Frauen bei der Bundeswehr. Die Quote beträgt 15%. Das ist zu wenig, das muss mehr werden.
Auch Verteidigungsminister Boris Pistorius weiß, dass es ihm nicht nur am Geld mangelt. Er hat die Debatte über eine allgemeine Dienstpflicht wieder beflügelt. Eva Högel freut das.
Für den Deutschlandfunk Frank Capellan. Politisch läuft es derzeit durchaus rund für die AfD. In Sachsen, Thüringen und Brandenburg, dort wo im Herbst die Landesparlamente neu gewählt werden, liegt die Partei in den Umfragen unangefochten auf Platz 1. Dennoch, auf Bundesebene scheint die AfD nervös. Grund ist die mögliche Einstufung der Gesamtpartei als rechtsextremistischer Verdachtsfall durch das Bundesamt für Verfassungsschutz. Die Partei wehrt sich dagegen vor Gericht. Der Rechtsstreit geht seit Jahren. Heute der Auftakt der mündlichen Verhandlung vor dem nordrhein-westfälischen Oberverwaltungsgericht in Münster. Nadine Lindner, der erste Verhandlungstag ist noch nicht ganz vorbei. Wie ist das Verfahren bislang verlaufen?
Ja, also es ist jetzt kurz nach 18 Uhr. Es ist unklar, wie lange das Gericht die mündliche Verhandlung heute Abend fortsetzen wird. Das hat auch was damit zu tun, dass der Beginn zwar pünktlich war, aber dann doch ziemlich zäh. Die ersten 3 bis 4 Stunden waren von Formalia geprägt, die vor allem die AfD angestrengt hatte über einen Befangenheitsantrag gegen den kompletten Senat, der aber nicht erfolgreich war. Dann wurde die Öffentlichkeit für kurze Zeit ausgeschlossen, um Verschlusssachen, das heißt eingestufte Sachverhalte zu besprechen. Später ist man dann in eine Grundsatzdebatte eingebogen, wie weit Meinungsfreiheit geht. Auch die Kernfrage, wie weit einzelne Äußerungen von Personen einer ganzen Partei angerechnet werden können. Und vielleicht ein interessantes Detail, die AfD selbst hat viel Bezug auf europäische Rechtsprechung zur Meinungsfreiheit getätigt. Die AfD, eine Partei, die eigentlich die europäischen Institutionen hart und viel kritisiert. Im Kern hat man es hier mit drei Berufungsverfahren zu tun. Sie hatten es angedeutet, initiiert durch die AfD zur Frage, ob die Gesamtpartei als Verdachtsfall bezeichnet und auch beobachtet werden darf. In zwei weiteren Verfahren geht es um die junge Alternative und den inzwischen aufgelösten Flügel. Also das heißt, man sieht, es ist relativ viel Material, was es hier zu besprechen geht.
Lässt sich erkennen, wie die Argumentationslinie der AfD verläuft?
Ja, also das kann man relativ deutlich erkennen. Die AfD argumentiert sehr grundsätzlich. Sie hat zum Beispiel in Frage gestellt, dass der Verfassungsschutz überhaupt eine gesetzliche Grundlage für die Beurteilung der Partei hat. Man hat sich darauf berufen, dass man ja nicht irgendein Verein sei, ein Hasenzüchterverein wurde als Beispiel angeführt, sondern dass man eine relativ erfolgreiche Partei sei. Das heißt, auch demokratisch sich als wichtig erachtet. Insgesamt gibt es den Vorwurf, dass der Verfassungsschutz der AfD zu viel unterstellen würde, zum Beispiel, wenn er einzelne Äußerungen in der Materialsammlung aufführt. Zwei Vertreter des AfD-Bundesvorstands, Carsten Hütter, Roman Reusch, die haben sich gerade vor der Presse geäußert vor wenigen Minuten, haben gesagt, sie seien doch irgendwie optimistisch jetzt nach diesem ersten Tag. Sie hätten das Gefühl, das Gericht würde ihnen zuhören. Man hat es aber über den Tag dann doch mit dem Gefühl zu tun, dass die AfD einiges daran setzt, dieses Verfahren in die Länge zu ziehen, viele Beweisanträge, Anträge, Zeugen aufzurufen. Also da hat man noch einiges auch vor sich.
Schwere Vorwürfe also von Seiten der AfD an die Adresse des Verfassungsschutzes. Wie verteidigt sich der Verfassungsschutz?
Ja, der Verfassungsschutz hat so argumentiert, dass viele Äußerungen, die jetzt kritisiert wurden durch die AfD, dann doch sehr eindeutig seien. Der Verfassungsschutz hat über 4000 Seiten neues Material vorgelegt, über 100 Stunden neues Videomaterial zur Beweisführung. Es gab da eine interessante Sequenz, wo das dann mal deutlich wurde, zum Beispiel beim Begriff Corona-Diktatur, was die AfD ja auch durch Führungspersonen auch veröffentlicht hatte, öffentlich gesagt hatte. Da hat der Verfassungsschutz gesagt, na, hier geht es nicht um eine Kritik einer Oppositionspartei an einzelnen Maßnahmen, sondern hier geht schlicht und ergreifend um mehr. Und man schaue sich ja nicht x-beliebige Parteimitglieder an, der über 42.000 Parteimitglieder, sondern man schaue, was funktioniere, was Mandatsträger auch machen. Ich bin mal gespannt, wie das Gericht dann am Ende entscheidet.
Die AfD will das Verfahren in die Länge ziehen, so ihr Eindruck. Kurz noch Ihre Einschätzung. Ist ein Urteil absehbar? Wann wird es kommen?
Da bin ich tatsächlich mal gespannt. Es waren zwei Verhandlungstage angesetzt, das sind heute und morgen. Es ist möglich, dass morgen Abend schon ein Urteil gefällt wird. Es ist aber auch möglich, dass das Oberverwaltungsgericht sich dazu entscheidet, das erst später zu machen. Ich würde im Moment sagen, es ist noch offen.
Vielen Dank. Aus Münster, Nadine Lindner. Ein besserer Klimaschutz gehört zu den Kernanliegen der Grünen. Im Alltagsgeschäft der Ampel haben es die grünen Kabinettsmitglieder allerdings schwer, ihre Politik in Reinform zu verwirklichen. Heute ein Erfolg für Wirtschaftsminister Robert Habeck. Die Bundesregierung hat das Kernelement für den klimafreundlichen Umbau von Stahl-, Chemie- und Papierindustrie auf den Weg gebracht. Die Einzelheiten von Ann-Kathrin Büsker.
Planungssicherheit für die kommenden Jahre. Sie ist für energieintensive Unternehmen eine wesentliche Voraussetzung für Investitionsentscheidungen. Doch in Zeiten unsicherer Energiepreise ist die Kalkulation für die Zukunft nicht einfach. Die Bundesregierung will Unternehmen deshalb mit Blick auf die Produktionskosten absichern mit den neuen Klimaschutzverträgen. Das Ziel?
Die Klimaneutralität voranzubringen. Zweitens die Produktion hier in Deutschland zu halten und drittens über die neuen Techniken auch Technologieführerschaft, Technologiesprünge in Deutschland hier möglich zu machen. Vom Anlagen- und Maschinenbau bis zur Forschungslandschaft wird dieses Programm große Impulse zeitigen.
Erklärte der grüne Wirtschaftsminister Robert Habeck zum Start des Gebotsverfahrens. Über die Klimaschutzverträge vereinbaren Staat und Unternehmen ein Preisniveau, zu dem fossilarm produziert, also CO2 eingespart werden kann. Diese Produktionskosten sichert der Staat ab, indem er potenzielle Mehrkosten trägt. Ein Beispiel.
Die Unternehmen bieten auf einen Preis und sagen, ich kann Kohle rausnehmen und Wasserstoff reinnehmen, aber nur, wenn der Wasserstoffpreis für mich folgendes Niveau hat. Und entsprechend vereinbaren wir, dass wir runter subventionieren auf diesen Preis.
Das Unternehmen kann so mit sicheren Preisen planen auf die kommenden 15 Jahre, denn so lange sollen die Verträge angelegt sein. Aber die Verträge gelten in beide Richtungen. Werden die vereinbarten Preisniveaus unterschritten, zahlen die Unternehmen an den Staat.
Falls die Energiepreise, auch die grünen Energiepreise, also grüner Wasserstoff, Elektrizität, noch günstiger werden, dass die Unternehmen auch Geld zurücküberweisen müssen.
Die erste Ausschreibung hat ein Volumen von 4 Milliarden Euro und richtet sich an größere mittelständische Unternehmen. Um die Förderung zu bekommen, müssen Unternehmen für ihr Angebot den Zuschlag erhalten.
Also die Unternehmen bieten darauf, wer schafft es, seine Produktion am günstigsten CO2-neutral zu machen.
Dass bei der Förderung marktwirtschaftliche Spielregeln berücksichtigt werden, war insbesondere der FDP wichtig. Die Regierung hatte deshalb lange um dieses Förderinstrument gerungen. Diese Art der Umsetzung bedeutet jedoch, nicht jedes Unternehmen kann partizipieren. Insgesamt ist es ein komplexes Verfahren, die Angebote für das Auktionsverfahren zu berechnen. Die Formeln und Referenzwerte sind anspruchsvoll, das gab auch Wirtschaftsminister Habeck zu.
Das ist schon eine lösbare Aufgabe, aber eben eine neue Aufgabe.
Zudem stellt Habeck in Aussicht, dass Entscheidungen schneller fallen werden als bei anderen Fördervorhaben, weil etwa Dokumentations- und Nachprüfpflichten entfallen. Auch gibt es für das Instrument eine grundsätzliche Zustimmung der EU-Kommission, sodass beihilferechtlich alle Fragen geklärt sind. Mit den Klimaschutzverträgen sollen klimafreundliche Investitionsvorhaben angestoßen und bis 2045 350 Millionen Tonnen CO2 eingespart werden. Ob Glas, Papier, Zement oder Stahl, die Verträge sind nicht auf bestimmte Branchen beschränkt. Der Bundesverband der deutschen Industrie begrüßt die Einführung, mahnt aber auch eine klare Finanzierung an. Das Geld für die Verträge soll aus dem Klima- und Transformationsfonds kommen. Die Umweltorganisation Greenpeace kritisiert, dass perspektivisch auch Unternehmen teilnehmen können, die auf bislang nicht marktreife Kohlenstoffspeichertechniken setzen, statt auf die Vermeidung von CO2.
An Katrin Büsker. Politische Meinungsverschiedenheiten zwischen dem EU-Parlament und der EU-Kommission gehören zum Tagesgeschäft in Brüssel. Jetzt jedoch droht eine juristische Eskalation der politischen Konkurrenz. Der Rechtsausschuss des Parlaments droht EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen mit einer Klage. Bislang einmalig. Es geht um die Freigabe europäischer Milliarden Fördergelder an Ungarn. Zu den Hintergründen Peter Kapern.
Für Moritz Körner, den Europaabgeordneten der FDP, ist Ursula von der Leyen jetzt genau dort, wo sie ganz gewiss nicht sein möchte.
Von der Leyen wandelt auf Donald Trumps Spuren, der seinen Präsidentschaftswahlkampf von der Anklagebank ausführt.
Bis zur Anklagebank ist es zwar noch ein ganzes Stück für die Präsidentin der EU-Kommission. Unangenehm ist das, was der Rechtsausschuss des Europaparlaments da gestern zu später Stunde auf den Weg gebracht hat, für sie aber allemal. Er hat nämlich beschlossen, die EU-Kommission zu verklagen. Und das auch noch mit den Stimmen der EVP-Abgeordneten in dem Gremium. Oder, um es zuzuspitzen, in der vergangenen Woche haben die Christdemokraten Ursula von der Leyen noch zu ihrer Spitzenkandidatin gewählt. In dieser Woche zerren sie die von ihr geführte Behörde vor den Europäischen Gerichtshof. Axel Voss, CDU-Abgeordneter aus Bonn.
Wir wollen damit deutlich machen, dass Rechtsstaatlichkeit oder die Verletzung von Rechtsstaatlichkeit nicht einfach so hingenommen werden kann.
Konkret geht es um Ungarn und den EU-Gipfel vom vergangenen Dezember. In dessen Vorfeld hatte der ungarische Regierungschef Viktor Orbán mit der Blockade zweier wichtiger Beschlüsse gedroht. Zum einen ging es um ein 50 Milliarden Hilfspaket, zum anderen um den Beschluss, Beitrittsgespräche mit der Ukraine aufzunehmen. Insbesondere letzteres sollte ein wichtiges Signal zur Unterstützung der Ukraine durch die EU sein. Der Weg für die Beitrittsgespräche wurde freigemacht, als Orbán den Sitzungssaal überraschend verließ, um den anderen Regierungschef das notwendige einstimmige Votum zu ermöglichen. Ein Schachzug, der ein Novum in der Geschichte der EU-Gipfel darstellte. Europaabgeordnete aber erklärten die überraschende Nachgiebigkeit Orbáns ganz anders, nämlich damit, dass die EU-Kommission unmittelbar vor dem EU-Gipfel 10 Milliarden aus den für Ungarn gesperrten Kohäsionsfonds freigegeben hatte. Der grüne Europaabgeordnete Daniel Freund.
Es steht ja der Verdacht im Raum, dass sich die Kommissionspräsidentin von Orbán hat erpressen lassen. Das darf nicht sein. Um das zu klären, gehen wir jetzt vor den Europäischen Gerichtshof.
Die EU-Kommission hatte insgesamt mehr als 30 Milliarden an Hilfen für Ungarn gesperrt, wegen massiver Verstöße gegen Grundsätze der Rechtsstaatlichkeit. Nirgendwo in der EU ist die Korruption so umfassend wie in Ungarn. Das Europaparlament bezweifelt aber, dass Ungarn wirklich, wie von der Kommission behauptet, alle geforderten Maßnahmen ergriffen hat, damit zumindest die Kohäsionsfondsmittel nach Budapest fließen können.
Wenn man nämlich Gelder freigibt, obwohl die Rechtsstaatlichkeit nicht wiederhergestellt ist, dann geht das gegen den Schutz der finanziellen Interessen der Europäischen Union, weil das Geld dann in der Korruption versickert.
Sagt der SPD-Abgeordnete René Repasi, ein ausgewiesener Europarechtler. Juristisch betrachtet geht es um die Frage, auf welcher Grundlage die EU-Kommission zu dem Ergebnis gekommen ist, Gelder für Ungarn wieder freigeben zu können und ob die Behörde ihre Ermessensspielräume dabei überdehnt hat. Nochmal René Repasi.
Daher wird der EuGH jetzt die Grenzen neu ziehen, meines Erachtens, und klar machen, dass in Rechtsstaatlichkeitsverfahren deutlich besser geprüft werden muss, als das derzeit der Fall ist.
Der Beschluss des Rechtsausschusses muss nun noch formell von der sogenannten Konferenz der Präsidenten, der Runde der Fraktionsvorsitzenden unter dem Vorsitz der Parlamentspräsidentin Roberta Metsola gebilligt werden.
Aus Brüssel, Peter Kapern. Es gibt nur wenige unabhängige Bilder und Berichte. Doch die verbliebenen Mitarbeiter ausländischer Hilfsorganisationen schildern eindrücklich die entsetzliche Lage der Menschen in weiten Teilen des Gazastreifens. Die Granaten und Raketen der israelischen Luftwaffe und die Bodenoffensive der Armee haben den Küstenstreifen in eine Trümmerlandschaft verwandelt. Jetzt gibt es Hoffnung auf ein wenig mehr Hilfe von außen. Ein Schiff mit Nahrung und Medikamenten ist unterwegs aus Zypern. Pia Maruszczak.
Der Hafen von Larnaca soll die zentrale Drehscheibe für humanitäre Hilfe für Gaza auf dem Seeweg werden. Das sagte EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen am Vormittag im Europäischen Parlament. Die zyprischen Behörden sollen demnach die Hilfsgüter verladen und die Hafenlogistik übernehmen. Ein Koordinierungsteam der EU sei bereits vor Ort. Von der Leyen und der zyprische Präsident Christodoulidis sprachen beide von einer Rettungsleine für die Zivilisten in Gaza. Wenn der Seekorridor eingerichtet sei, könne er einen anhaltenden Fluss von Hilfsgütern nach Gaza gewährleisten, betonte EU-Kommissionspräsidentin von der Leyen. Ab wann genau ein solcher Seekorridor einsatzfähig ist, bleibt derweil unklar. Ein erstes Schiff mit Hilfsgütern hatte Larnaca am Vormittag mit mehreren Tagen Verspätung verlassen. Die Open Arms transportiert rund 200 Tonnen Lebensmittel, Wasser und Medikamente auf einer schwimmenden Plattform in den Norden des Gazastreifens. Zum Schutz vor starkem Seegang zieht das Schiff die Plattform eng neben sich her und ist nur langsam unterwegs. Es dürfte erst in einigen Tagen die rund 400 Kilometer entfernte Küste erreichen. Die Fahrt der Open Arms ist ein Testlauf für den geplanten Seekorridor unter Federführung der EU. Wo und wie die Hilfsgüter an Land gebracht werden können, ist derzeit allerdings noch offen. Einen Hafen mit ausreichend Tiefgang für größere Schiffe gibt es nicht. Man wolle deshalb mit kleineren Schiffen arbeiten, so von der Leyen, bis der von den USA angekündigte schwimmende Hafen einsatzbereit sei. Ein Sprecher des zyprischen Außenministeriums bestätigte zwar, dass mit der Abfahrt der Open Arms der Amalthea genannte Seekorridor gestartet sei. Man müsse aber abwarten, ob diese erste Fahrt erfolgreich sei.
Pia Maruszczak. Die Hilfe zur See allein wird nicht reichen, um die Not der Menschen im Gazastreifen zu lindern. Auch aus der Luft sollen weiter Hilfsgüter abgeworfen werden, auch mit Unterstützung der deutschen Luftwaffe. Björn Dahke berichtet.
Die Planungen in den Ministerien und bei der Bundeswehr laufen. Schon in den nächsten Tagen könnten zwei Transportmaschinen vom Typ C-130 nach Jordanien verlegt werden. Bisher sind sie in Frankreich stationiert. In Jordanien soll die Bundeswehr dann Hilfsgüter wie zum Beispiel Nahrung laden und mit Fallschirmen über dem Gazastreifen abwerfen. Anders als die USA und Frankreich hat die Bundesregierung die Hilfe aus der Luft bisher nur finanziell unterstützt, aber nicht mit eigenen Maschinen. Die Luftabwürfe gelten als teuer, ineffizient und gefährlich. Nach Medienberichten sind erst vor wenigen Tagen 5 Menschen im Gazastreifen ums Leben gekommen, weil ein Paket ungebremst abstürzte. Außerdem ist es schwierig, die Hilfsgüter auf dem Boden koordiniert zu verteilen. Die öffentliche Ordnung im Gazastreifen ist zusammengebrochen. Hilfskonvois werden immer wieder überfallen. Dass die Bundesregierung jetzt umdenkt und sich auch an Abwürfen aus der Luft beteiligt, dürfte auch ein Zeichen an Israel sein. Seit Monaten appelliert die internationale Gemeinschaft, mehr Hilfe in den Gazastreifen zu lassen, vor allem auf dem Landweg. Israel befürchtet aber, dass die Hilfsgüter in die Hände der Terrororganisation Hamas geraten und besteht auf strenge Kontrollen.
Aus Berlin, Björn Dahke. Gewalt und Chaos in Haiti. Jetzt hat der Ministerpräsident des Karibikstaates seinen Rücktritt angekündigt. Auch der UN-Sicherheitsrat ist besorgt angesichts der dramatischen Entwicklung der letzten Tage. Aus New York, Antje Passenheim.
Er läute die Alarmglocke, so der örtliche Direktor des UN-Welternährungsprogramms Jean-Martin Bauer. Was in den vergangenen Tagen in Haiti geschehen sei, beunruhige ihn zunehmend. Hunger, zunehmende Gewalt und Vertreibung. Die Zahl der Menschen, die vor Bandenkriminalität und Hunger fliehen, sei auf 360.000 gestiegen. 4 Millionen Menschen litten unter Nahrungsmittelunsicherheit. 1 Million Menschen sei nur einen Schritt von einer Hungersnot entfernt. Haiti sei auf Importe angewiesen, doch der Flugverkehr sei völlig unterbrochen. Die Hauptstraßen würden von bewaffneten Gruppen kontrolliert, berichtet der UN-Mitarbeiter, zugeschaltet nach New York. Angesichts der wachsenden Bandengewalt und des Chaos in dem Karibikstaat hat der UN-Sicherheitsrat seine politischen Vertreter zu Verhandlungen über Neuwahlen aufgefordert. Ziel müsse es sein, die demokratischen Institutionen im Land wiederherzustellen. Der Sicherheitsrat rief die bewaffneten Banden auf, ihre destabilisierenden Aktionen sofort einzustellen. Seit der Ermordung von Präsident Moïse vor 2 Jahren haben die Gangs zunehmend die Kontrolle in dem ärmsten Staat auf dem amerikanischen Kontinent übernommen. Sie fordern auch den Rücktritt des derzeitigen Ministerpräsidenten Ariel Henry. Er hätte eigentlich Anfang Februar aus dem Amt scheiden sollen.
Antje Passenheim. Und zum Schluss dieser Sendung blicken wir in unser Nachbarland Tschechien. Dort gehört die stetige Kritik an Brüssel zum guten Ton der Politik. Europa ist der Sündenbock für viele Verfehlungen der heimischen Parteien. Anders steht es um die NATO. Die Mitgliedschaft in der Verteidigungsallianz wird von keiner ernstzunehmenden Seite in Frage gestellt. Aus bitterer Erfahrung ist die Angst groß vor Moskau. Heute, vor 25 Jahren, wurde Tschechien gemeinsam mit Ungarn und Polen Mitglied der NATO. Heute Anlass für eine große Feier in Prag mit einem besonderen Ehrengast. Marianne Allweis berichtet.
Es ist eine Flugschau mit besonderer Bedeutung. Rund 200 Meter über der Karlsbrücke in Prag sind Eurofighter zu sehen, ein Airbus aus Deutschland und Kampfjets aus schwedischer Produktion. Gerade erst ist Schweden als 32. Land der NATO beigetreten. Heute vor 25 Jahren wurde Tschechien Teil des Militärbündnisses, gemeinsam mit Polen und Ungarn als erste Länder des früheren Ostblocks. Die Euphorie am 12. März 1999 war groß. Unser Ziel ist es, zum Aufbau eines Europas beizutragen, das ungeteilt, frei, demokratisch und in Frieden und Sicherheit ist, so der damalige US-Präsident Bill Clinton. Ein Europa, in dem sich Russland, die Ukraine und andere Staaten der ehemaligen Sowjetunion mit uns zusammenschließen. Schon 1994 hatte der US-Demokrat in Prag erklärt, die Osterweiterung der NATO sei nur eine Frage der Zeit. 25 Jahre später hat Russland die Hoffnung auf Frieden in Europa zerschlagen. Bill Clinton ist wieder zu Besuch. Tschechien war das erste Land, das wir ausgewählt haben. Es war das richtige Land und die Expansion der richtige Schritt. Daran sollten wir gerade jetzt erinnern, denn in diesem Teil der Welt wissen die Menschen noch, was es heißt, gegen Imperien und für Demokratie und Freiheit einzustehen. 70% der Tschechinnen und Tschechen sehen die NATO-Mitgliedschaft in Umfragen positiv, die EU dagegen zurzeit nur weniger als 40%. Eine Mehrheit der Bevölkerung steht weiterhin hinter der großen Unterstützung für die Ukraine. Tschechien hat als erstes Land schwere Waffen geliefert. Auch private Initiativen sammeln Geld für Kampfjets oder tausende Drohnen. Aktuell organisiert die tschechische Regierung dringend benötigte Munition für Kiew aus Nicht-EU-Ländern. Eine Initiative von Präsident Petr Pavel, früher ein hochrangiger NATO-General. Unsere Sicherheit ist keine Selbstverständlichkeit, so lautet der Titel der Jubiläumskonferenz in Prag. Das Schicksal der Ukraine erinnert uns daran, wie entscheidend es war, dass Tschechien und andere Länder die Chance ergriffen haben und in die NATO integriert werden konnten. Bill Clinton war schon 1970 als Student in Prag, 1994 dann als US-Präsident bei seinem tschechischen Amtskollegen Václav Havel, dem früheren Dissidenten. Beide teilten politische Ansichten und die Liebe zur Jazzmusik. In einem Prager Jazzclub überreichte Havel damals Clinton ein tschechisches Saxophon. Auch dieses Mal stand der Club auf dem Programm.
It's wonderful to be back.
Es ist toll, wieder hier zu sein. Diese Reise damals ist mir mit am besten in Erinnerung geblieben. Ich vermisse Václav Havel. Wir waren gute Freunde und die Musik heute war auch gut wie immer. Ein Gastgeschenk erhält der ehemalige US-Präsident auch bei diesem Besuch. Zum 25. Jubiläum des NATO-Beitritts überreicht ihm sein Kollege Petr Pavel den Tomáš Garrigue Masaryk Orden, eine der höchsten Auszeichnungen Tschechiens.
25 Jahre NATO-Beitritt Tschechiens aus Prag. Marianne Allweis am Ende dieser Sendung. Das Team dankt wie immer für ihr Interesse. Mein Name ist Stefan Heinlein.